Ich darf euch den Beat Schweizer vorstellen. Beat, wir haben beide einen Hintergrund. Wir haben sehr fromme Familien in unserem Hintergrund, missionarischen Hintergrund. Und es ist schön, um dann heute noch ein bisschen persönlicher von dir zu hören. Ich habe gehört, du spielst gern Brettspiel.
Das ist richtig, ja.
Also spielst du Schach oder Elfer oder so vier gewinnt oder was spielst denn du für ein Brettspiel?
Ja, so Gesellschaftsbrettspiele, so Kenner- bis Expertenbrettspiele. Ich kann natürlich sagen, Schach wäre so etwas, aber Schach gönnt einfach immer der Besser.
Und, du willst schon ein bisschen Glück haben, oder?
Ich finde gewisse Glücks- oder Zufallskomponenten, sei das durch ein Setting oder so, sei anders. Also ich meine, ich weiß nicht, ob ihr Eclipse kennt, aber irgendwie Great Western Trail kennen oder so Spiele.
Spannend. Gut zum Ausprobieren. Du wohnst in Basel und du bist in der Seminarleitung am Theologischen Seminar St. Chrischona, wo du auch Ethikdozent bist und verantwortlich für den Studiengang Bachelor. Und du auch Ethik unterrichtest und ich unterrichte dort Dogmatik. Und so haben wir einander auch ein bisschen näher kennengelernt. Und es freut mich, dich da zu haben zu diesem Thema. Du hast zwei Doktortitel gemacht und es interessiert uns ein bisschen, weißt du, was ist der Fokus jetzt von deiner naturwissenschaftlichen Arbeit in Zürich an der ETH? Was ist das gewesen? Kannst du uns das in ein paar wenigen Worten erklären?
Ich probier's. Ich habe meinen ersten Doktor in Molekularbiologie gemacht. Das heisst, wir haben wesentlich geschaut, was läuft innerhalb von einer Zelle ab. Molekularbiologie. Und unser Forschungsgebiet war eine Nervenkrankheit, die in der Schweiz etwa 1 von 1000 Personen haben. Und die hängt mit der Isolation von Nerven zusammen, die Myelinschicht im Fachbegriff. Und wir haben untersucht, wie entsteht die Entwicklung, um möglicherweise herauszufinden, warum entsteht die Krankheit und wie gäbe es mögliche Therapien. Das war so der Fokus von unserer Gruppe.
Und hast du etwas können finden, was hilfreich war jetzt für die Medizin?
Nein.
Gut, wechseln wir zum nächsten Thema.
Das ist Grundlagenforschung. Es dauert manchmal ewig, wenn oder bis überhaupt das mal könnte medizinisch dann tatsächlich relevant werden.
Danke vielmals. Du hast dann in Theologie oder in Geisteswissenschaften gewechselt und hast dort auch nochmal eine Doktorarbeit geschrieben. Was hast du dort erforscht?
Ich habe mich mit Intelligent Design auseinandergesetzt. Ich weiß nicht, ob das ein Begriff ist, dass so eine Bewegung oder ein Gedankengang, der von Amerika übergekommen ist, dass die Natur so komplex, also gewisse Strukturen so komplex oder zu komplex sind, um sie durch Zufall, wie das die Evolutionstheorie vermutlich sagt, zu erklären. Und ich habe das auch mal jetzt aus theologischer Sicht untersucht, eben halt, weil mein Biologiewissen dort natürlich auch hilfreich war.
Danke vielmals. Wir sind auch gespannt, was du uns wirst sagen zum Spannungsfeld Glauben und Wissenschaft. Ich erinnere euch nochmal auch online daran, dass ihr eure Fragen könnt stellen. Ihr habt auch online den Link im Chat drin und ihr da im Saal habt ihn da auf dem QR-Code. Und jetzt sind wir gespannt, was du uns zu erzählen hast.
Danke vielmals, Paul. Danke für die Einladung. Ich freue mich, dass ich da sein kann. Der Titel ist ja da, Naturwissenschaft und Glauben, ein Widerspruch. Und Sie erahnen das vielleicht schon, das kann ja irgendwie nicht ganz so ein schlimmer Widerspruch sein. Sonst wäre ich ja komisch, dass ich jetzt da wäre. Also irgendwie gibt es Menschen, die bringen das zusammen. Und ich möchte einfach mal da heute ein paar Gedanken vermitteln, wie kann man Naturwissenschaft und Glauben zusammenbringen, respektive wo liegen möglicherweise auch Probleme, wo man müsste darüber diskutieren. In meiner Biografie hat das schon immer zusammengehört. Mein Vater war Physiker und damit ist Naturwissenschaft immer schon irgendwie im Hintergrund gewesen. Beide Eltern bei mir haben an Gott geglaubt. Das ist auch Glauben und Frömmigkeit, Leben für mich eine Grundlage gewesen, wo ich drin hineingewachsen bin. Und das ist erstens so im Lauf von meiner Schulbildung, kann ich auch merken, aha, da gibt's möglicherweise Probleme. Vielleicht eben, wenn wir an Evolutionstheorie denken, wenn wir an Urknalltheorie denken und dann das erste Buch Mose lesen. Und das zieht sich so ein bisschen durch meine Biografie und hat sich dann einmal bei mir beim Mittagessen also auf den Punkt gebracht. Ich bin am Mittagessen also mit meinen Kollegen aus dem Labor. Und wie immer habe ich halt dann still für mich gebetet und dann hat mich einer von meinen Kollegen mal gefragt, hey, ist das für dich, wie machst du das? Ich sehe, du betest einmal und jetzt machst du aber auch Biologie, wie geht das? Also vermutlich eben auch so, dass das nicht so offensichtlich einfach zusammenzubringen ist, muss ich mein Hirn in der Kirche abhängen oder die Bibel im Labor in ein Schliessfach tun oder geht das zusammen, Naturwissenschaft und Glauben, ein Widerspruch, Fragezeichen. Das wird natürlich befeuert auch durch Literatur. Also das Buch ist jetzt schon mehr, also ein bisschen über 100 Jahre alt, von Andrew D. White, wo er ein Buch schrieb mit dem Titel Die Geschichte der Kriegsführung zwischen den Naturwissenschaften und der Theologie im Christentum. Also Kriegsführung, oder? Wir reden nicht nur von einem Konflikt, sondern schon irgendwie ganz schräg. Und da schwingt möglicherweise ja gerade schon auch die Geschichte vom Galileo hinter dran, oder? Wo Kille ihn gezwungen hat, so sagt man, dass er seine Theorie widerruft, also Kille, wo sagt, wieder besseren Wissens, die Erde bleibt gleich der Mittelpunkt, solche Sachen tauchen auf. Also ein Konflikt, eine Kampfzone zwischen Naturwissenschaft und einem Glauben an einen Gott, an einen Schöpfergott. Ist das jetzt wirklich ein Widerspruch von der atheistischen Seite oder von der wissenschaftlichen Seite? Ein paar Zitate, die das nochmal aufnehmen, hat Richard Dawkins, wo sagt, Glaube ist die große Ausrede, die große Entschuldigung, um das Denken und die Anerkennung von Beweisen zu vermeiden. Glaube ist Anschauung trotz, vielleicht auch wegen des Mangels an Beweisen. Also wenn du genug lang darüber nachdenkst, findest du eine Lösung und darum braucht es Gott nicht. Früher hat man den Donner mit dem Thor oder mit dem Zeus erklärt, heute wissen wir physikalisch, meteorologisch, wie das geht, wer braucht denn schon noch Gott? Der Robert Pirsig, ein amerikanischer Philosoph, redet über die Religion oder Glaube so, leidet ein Mensch an einer Wahnvorstellung, so nennt man es Geisteskrankheit. Leiden viele Menschen an einer Wahnvorstellung, nennt man es Religion. Willkommen in Ihrer Anstalt. Aber das druckt ein bisschen aus, oder? Wie wird Glaube an einen Gott? Ich muss ja nicht einmal unbedingt der christliche Gott sein. Man könnte jetzt da auch Allah dran nehmen oder andere Götter. Scheint irgendwie im Denken von dem Menschen, hochbegabter, hochintelligenter Mensch, nicht vorhanden zu sein. Und der Physiker Peter Atkins, der sagt, die Menschheit sollte endlich akzeptieren, dass die Wissenschaft die Rechtfertigung für den Glauben an Sinn und Zweck des Kosmos beseitigt hat. Geht es jetzt nicht direkt um Gott, aber halt irgendjemand, der dem Universum, uns Menschen, vielleicht ein Ziel gibt, Sinn gibt und so weiter. Nö, reine Ursache, Wirkung, die wir in unserem Universum haben. Ein paar Zitate, wo so, und das Buch, wo so die eine Seite von dem möglichen Widerspruch einmal skizziert. Wir müssen fair sein. Es gibt auch die andere Seite. Es gibt nämlich auch den Widerspruch zwischen Glauben und Religion, der von christlicher Seite herkommt, nicht nur von wissenschaftlicher Seite. Auch da habe ich zwei Zitate gebracht. Der Henry Morris, so der Begründer von der Flutgeologie und Fluttheologie, sagt, wenn die Wissenschaft und Bibel voneinander abweichen, hat die Wissenschaft ihre Daten offensichtlich falsch interpretiert. Also die Bibel hat grundsätzlich Recht. Oder der Werner Gitt, deutscher Information, weiß nicht mehr genau, was er ist, aber auch im naturwissenschaftlichen Bereich, die Erde und alle sonstigen Gestirne sind, bis auf die Differenz dreier Schöpfungstage, gleich alt. Also Genesis 1, wörtlich interpretiert, darum eben bis auf 3 Tage ist alles gleich alt. Und damit steht er natürlich mit den Aussagen im Widerspruch zu praktisch allen wissenschaftlichen Erkenntnissen in diesem Bereich. Also auch da jetzt, nicht nur von wissenschaftlicher Seite möglicherweise ein Konflikt, sondern wir merken auch von christlicher Seite, können Naturwissenschaften durchaus konfliktbehaftet betrachtet werden, wie auch immer man dann damit umgeht. Ich würde jetzt sagen, ich stelle mal die Thesen auf, oder? Widerspruch, Fragezeichen, das Problem, biblische Aussagen, zum Beispiel jetzt eben 1. Mosebuch, und naturwissenschaftliche Daten, die widersprechen sich und darum haben wir den Konflikt eben zwischen unserer Bibel, unserem Glauben und eben das, was wir im Labor oder wo auch immer wir Naturwissenschaft betreiben. Da ist eine Konfliktzone, da funkt's. Und im Speziellen, natürlich, wenn es darum geht, wie ist das Universum entstanden und noch ein bisschen angefokussiert, wie ist die Erde, wie ist das Leben, wie ist der Mensch entstanden. Weil in der Regel haben wir ja kein Problem mit den Naturwissenschaften, wenn es um medizinische Erkenntnis geht, wenn es darum geht, im Bus einzusteigen und von Basel nach Zürich zu fahren. Da ist auch Wissenschaft hinter dran. Das ist nicht das Problem. Das Problem geht um Welterklärung. Ist ein Widerspruch? Ich habe gesagt, ich müsste dann selbst widersprüchlich sein. Offensichtlich gibt es genug Wissenschaftler, Naturwissenschaftler, die da auch, wie ich, kein Problem sehen. 1916 ist einmal eine Umfrage gemacht worden unter 1000 amerikanischen Naturwissenschaftler mit der Frage, glauben Sie an einen persönlichen Gott, der Gebet erhört? Also nicht einfach nur an eine höhere Macht oder etwas Übernatürliches, sondern an einen persönlichen Gott. Und wir sehen, im 1916 haben knapp 42% Ja gesagt, 41,5%, also 42% haben Nein gesagt und knapp 17% haben gesagt, man kann nichts darüber aussagen, also nicht erkennbar, agnostisch. Es ist mir schlicht nicht im Bereich von dem, was ich wissen kann. Natürlich kann man sagen, ja, das ist lange her, seither ist viel Wissenschaft betrieben worden, müsste sich sicher geändert haben. 1996 haben die dieser Studie, die Umfrage wiederholt, wieder unter 1000 Wissenschaftler in Amerika, und wir merken, die Zahlen haben sich leicht, aber nicht wesentlich verändert. Immer noch knapp 40% von diesen Wissenschaftlern haben gesagt, ja, ich glaube an einen persönlichen Gott, wo Gebet erhört, wie auch immer das dann nochmal ausgeartet ist und so weiter. Aber auch da scheint der Widerspruch nicht so offensichtlich zu sein oder nicht so naturgegeben zu sein, wie das aus dem Zitat, das ich gebracht habe, oder aus dem Buchtitel von Andrew D. White tatsächlich jetzt der Fall ist. Ich möchte mal jetzt auf die Spur gehen. Und damit wir das verstehen, wo ich das Problem sehe, würde ich zuerst einmal erklären, wie funktioniert Naturwissenschaft im Grunde genommen. Einfach so ganz simpel abgebrochen. Wie komme ich zur naturwissenschaftlichen Erkenntnis? Es fängt im Grunde genommen an, dass ich bekannte Daten habe, bekannte Beobachtungen, Sachen, die ich schon weiss. Ausgehend von dem habe ich dann eine Idee, eine Spekulation, vielleicht sogar schon eine Theorie, wie sich da die Daten in irgendeiner Form verhalten. Da könnte eine Theorie sein, alle geometrische Figuren sind blau. Jetzt will ich die Theorie testen. Ein guter Naturwissenschaftler geht ins Labor oder geht in die Natur raus, also ins grosse Labor, und sucht neue Daten, tut also Erhebungen machen für neue Daten. Und siehe da, man findet, dass es auch grüne und Viereck, also Quadrat müssen wir genauer sagen, und grüne Kreise gibt. Und jetzt muss ich die neu gefundenen Daten in Zusammenhang bringen mit dem, was ich schon kenne. Also die Deutung von diesen Daten, Eingliederung von diesen Daten. Und wir merken schon, aufgrund von dem entstehen vielleicht ganz neue Ideen oder es entstehen neue Theorien, Überarbeitungen von Theorien, weil wir merken ganz schnell, meine Theorie, alle geometrischen Figuren sind blau, ist falsch. Ich müsste jetzt eine neue Theorie machen und jetzt könnte ich sagen, Dreiecke sind blau. Weil ich habe noch kein grünes Dreieck gefunden. Und jetzt ging ich wieder raus ins Labor und würde weiterforschen und so und so weiter. Wir merken, das ist naturwissenschaftliche Erkenntnis. In diesem Kreis bewegen wir uns und tasten uns immer näher an eine Theorie, die immer besser verhebt. Oder möglicherweise dann einmal muss gekippt werden, weil sie einfach der Resultat oder der Beobachtungen nicht entspricht. Ganz wichtig, das ist die Aufgabe von Naturwissenschaftlern, die Deutung von diesen neuen Daten, das Einbinden, was bedeutet das im Kontext auf das, was ich bereits weiss. Ich bringe ein Beispiel aus der Geschichte, die Entdeckung vom Planet Neptun. Man hat den Planet dadurch entdeckt, dass man gemerkt hat, die Planetenbewegung von einem anderen Planet, vom Uranus, die entspricht nicht dem, wo sie eigentlich müsste, wenn man es sauber berechnet nach der Newtonschen Mechanik. Jetzt können wir ja sagen, die Theorie ist falsch. Oder wir können überlegen, unter welchen Bedingungen wäre sie richtig. Und da hat man gemerkt, wenn man davon ausgeht, dass an einem bestimmten Ort nochmal ein Planet ist, den man nicht kennt, dann würde wieder alles passen. Und siehe da, man hat den Neptun gefunden. Dort, wo man vermutet hat. Das ist ein Beispiel für Naturwissenschaften. Ein zweites Beispiel, der Jakobus-Ossuar. Also Ossuar ist so ein Knochenkasten, also ein orientalischer Sarg. Und auf dem Sarg ist die Inschrift der Jakobus, Sohn des Josef, Bruder des Jesus. Wer bibelkundlich getroffen ist, weiss, interessant, Jesus, den kennen wir. Und den Jakobus kennen wir auch, das sind irgendwie Brüder gewesen und die haben beide einen Vater gehabt, der Josef geheissen hat. Ist jetzt das der Sarg vom Bruder von Jesus Christus oder nicht? Wir merken schon, das ist jetzt schwierig, weil das wäre bei uns vielleicht eher, wenn wir unsere Namen würden sagen, das ist Inschrift, da ist der Peter, Sohn von Franz, Bruder von Heinz. Das würde bei uns wahrscheinlich auf mehr als eine Person zutreffen. Wie deute ich das jetzt? Gehe ich behaupten, ich habe den Sarg vom Bruder von Jesus gefunden? Oder sage ich einfach mal, aha, interessant, jetzt müsste ich was machen? Weiterforschen. Mal schauen, aus welcher Zeit ist der? Passt das überhaupt von der Datierung her und so weiter und so fort? Das wäre Naturwissenschaften. Wie komme ich zu neuer Erkenntnis? Ihr merkt, Naturwissenschaft bringt mich immer zur nächsten Frage. Ich kann nicht aufhören, ich muss immer weitermachen. Das ist cool. Deutung von den Daten. Wir merken es da, da finden wir etwas, da bleiben wir immer noch ein bisschen spekulativ, oder? Weil das ist noch schwierig, oder? Jetzt gehe ich von der Naturwissenschaft zu der Theologie. Und du mal erklären, wie komme ich eigentlich zur biblischen Erkenntnis? Das ist jetzt das andere Spektrum und ich bin jetzt ein bisschen vorsichtig. Ihr merkt, ich habe jetzt da Daten so mit Anführungszeichen drin, weil es sind ja sind jetzt das naturwissenschaftliche Daten nicht ganz, aber ich glaube, ihr versteht, was ich will ausdrücken. Damit ist auch das, was ich schon kenne. Und wir merken, das geht gar nicht viel anders, oder? Ich habe Bekanntes, was ich aus der Bibel kenne, vielleicht Sachen, die ich schon erkannt habe. Aus Grund von dem habe ich eine Idee, eine Theorie. Wir reden dann da vielleicht von einem Dogma, von einem Glaubenssatz, von einer Glaubenslehre, wo hingeht in bestimmte Gottesvorstellungen, wo hingeht in bestimmte Vorstellungen, wie Gott Gebet erhört, wer ist der Mensch, was ist Sünde und so weiter. Und auch da habe ich ja durch das Studium von der Bibel, durch das Studium von anderen Schriften aus dieser Zeit, durch archäologische Funde, die wir haben, habe ich immer wieder neues Material, das da drin hineinkommt, durch den Austausch mit anderen Christen. Und letztendlich muss ich auch diese Erkenntnis, diese neuen Daten integrieren und vergleichen in den Kontext, den ich schon kenne, der dazu führen kann, dass ich ganz neue Vorstellungen von Gott habe, oder dass ich vielleicht einmal noch die Frage von der Sündhaftigkeit vom Mensch, oder wie ist jetzt Abendmahl, was ist Taufe, auch nochmal müsste ich überarbeiten. Das ist nicht unbedingt hinfällig, aber es ist in dem Bereich. Ein gutes Beispiel sind für mich die Funde von der Schriftrolle am Toten See, Qumran. Die Rollen haben ein ganz neues Bild auf die Überlieferung von alttestamentlichen Texten geliefert, weil man einfach Sachen gefunden hat, wo man denkt, das gibt's gar nicht mehr. Und das führt dazu, dass man neu denkt. Und ich habe einen Freund, der zum Teil auch mit diesen Qumran, also da in dieser Forschung drin ist, und er sagt, jetzt hat man die künstliche Intelligenz entdeckt, um die Schnipsel nochmal neu zuzuordnen und herauszufinden, wie könnten die Papierschnitzel wirklich zusammengehören. Da werden auch wieder neue Erkenntnisse reinkommen, wo dann nochmal einfach wieder da reinfliessen. Und wir merken, auch in der Theologie ist die Deutung von diesen Daten, wie bringe ich das zusammen, wie interpretiere ich die Sachen, auch eben etwas Wichtiges in Bezug, was glaube ich? Und was glaube ich möglicherweise nicht? Auch da bringe ich Beispiel. Der Begriff Leviathan ist uns vielleicht schon mal begegnet, oder? Das erste ist schon mal, wenn ich die Bibel lese, wenn ich da nicht verstehe, habe ich schon mal ein Problem. Hebräisch, Althebräisch, wer die Sprache kann, weiß, aha, da steht Leviathan hinten, Psalm 74, oder? Aber was ist jetzt mit Leviathan genau gemeint? Ist jetzt das ein Krokodil, ist es ein Drache, ist es eine Schlange, oder ist es ein Sinnbild für chaotische Macht, also nicht tatsächlich ein Geschöpf, sondern ein mythologisches Geschöpf, irgendetwas, wo man darüber denkt. Und beim Drachen merken wir schon, glauben wir jetzt, dass es Drachen gegeben hat oder nicht? Das ist so eine Mischung und so weiter. Ist Drache jetzt etwas Gutes, etwas Schlechtes? Bereits da müssen wir entscheiden, was ist es? Der Behemoth ist ein zweites Tier, oder? Wo nochmal beschrieben wird und so. Was ist jetzt das genau und so weiter? Es gibt Leute, die interpretieren das als Dinosaurier. Luther tut mit Krokodil und Nilpferd übersetzen. Ja, aber wir merken schon, da muss ich Entscheidungen treffen. Was wir uns sicher einig sind, Leviathan im Psalm 74, auch wenn es ein Psalm, ein Lied ist, redet nicht von dieser deutschen Death-Metal-Band, die es heute gibt. Aber die greifen natürlich das Bild auf. Ich bringe ein Loblied von der Deborah aus Richter 5, wo sie singt, oder? Nach dem Sieg vom Himmel her kämpften die Sterne von ihren Bahnen, stritten sie wie der Sisera gegen den König, oder? Und wir merken schon, wahrscheinlich ist das nicht Krieg der Sterne, wo die Sterne tatsächlich auf die Erde runterkommen. Das wäre ja Desaster pur, wenn die Sonne noch ein bisschen näher käme, wir würden verglühen, sondern wir merken irgendwann, da wird auf eine poetische Art und Weise etwas besungen, dass sogar, dass Gott übernatürlich in welcher Form auch immer eingreift und versucht, für sein Volk oder sein Volk unterstützt. Und jeder Theologe lernt darum, dass man die verschiedenen Textgattungen, die in der Bibel vorkommen, durchaus vorsichtig beachten und überlegen. Wir haben vorher den Psalm gehabt mit dem Leviathan, oder? Dann weiss man meistens, es ist irgendein Lied. In dem Lied ist Poesie, da gelten andere Regeln. Da ist auch wieder irgendein Lied. Wie ist jetzt das denn mit einem Gleichnis, das Jesus erzählt? Ist das wahre Historie oder ist es einfach Erzählgeschichte? In beiden Fällen, wir glauben, dass was Jesus als Gleichnis erzählt, ja letztendlich ein Wort beinhaltet. Wir merken bei den Wissenschaften, wie auch bei der Theologie, ist die Frage von der Deutung, also von der Interpretation von meinen Daten, von meinem Bibeltext, von meinem religiösen Text, eine ganz wichtige Sache, in dieser Karikatur gut auf den Punkt gebracht. Ist jetzt das ein 6 oder ein 9 oder weder noch? Weil wenn wir von da hinschauen, ist es kein 6 und kein 9. Und auf welchem Fundament stehen wir? Und wie wackelig ist unser Fundament? Also was sind letztendlich auch unsere Grundannahmen hinter unserem Denken? Wir haben das vorher, gerade vor dem Referat mal noch kurz diskutiert. Kann ich überhaupt denken, ohne dass ich nicht mindestens eine Grundvoraussetzung haben muss? Und wenn ich mindestens eine Grundvoraussetzung haben muss, ist die beweisbar? Eben nicht, oder? Weil es ist der Anfang von meinem Denken. Und das macht es so schwierig. Und wo ist jetzt mein Anfang von meinem Denken? Und wie entwickelt sich daraus auch eine Interpretation? Also eine Deutung von Daten, Deutung von Beobachtungen in der Natur. Und das kann beispielsweise dann sein, dass meine Grundannahme ist, dass ich eine dualistische oder eine monistische Weltanschauung habe. Dualistisch, und ich fange mit dem Monismus an. Monismus sagt, es gibt nur eins. Mono, kennt man ja so ein bisschen, oder? Eine ganz alte Musik, nur ein Kanal. Monismus, wo im Grunde noch sagt, es gibt eigentlich nur Materie, nur Materielles, oder? Und der Dualismus sagt, nein, es gibt zwei Sachen, oder mindestens zwei. Auf der einen Seite Materie, aber wir haben auch Geistiges, wo eben nicht einfach Materie ist und wo nicht einfach auch nur eine Simulation von der Materie ist. Und wir merken, wenn ich, meine Grundvoraussetzung ist, es gibt nur Natur, nur Naturgesetz, nur Materie, es gibt keinen Geist, dann lande ich möglicherweise bei einer Weltanschauung, wo man heute Naturalismus oder Materialismus sagt, und dann erkläre ich alles ausgehend von dem. Und dann bedeutet das, dass alles, was ich denke, nichts anderes ist als Produkt von meinen Hirnströmen. Da ist nicht ein Beat drin, wo irgendjemand als Geist vorhanden ist und denkt und interagiert mit dem Körper und so weiter, wie auch immer. Das ist nur schwierig, dann darüber nachzudenken. Aber eigentlich läuft da innen jetzt nur gerade ein neurobiologisches Programm ab und bei euch auch. Aber alles ist Kausalität, also alles ist letztendlich Ursache, Wirkung in unserem Hirn. Die Matrix, wenn ihr den Film kennt, geht so ein bisschen die Richtung, oder? Die Simulation und so weiter. Das wäre der Bereich. Natürlich hast du dann ein Problem mit der Religion, weil wo Gott, wie Gott, braucht es nicht. Wenn ich aber sage, Moment mal, es gibt auch so etwas wie Geist, also etwas, wo eben nicht materiell ist, wenn ich so einen Dualismus vertrete, dann kann das in einem Theismus münden. Also der Glauben auch, dass es etwas jenseits von Materie gibt, sei das ein Gott, sei das mehrere Götter, vielleicht auch nur schon Geist im Rahmen von mir, und dann ist jetzt nicht einfach ein Programm, das läuft, sondern jetzt bin ich als Person ganz aktiv daran beteiligt, was macht mein Körper. Und dann lande ich natürlich auch wieder bei anderen Erklärungsmodellen. Wie funktioniert die Welt? Wie sind Sachen zu deuten? Also Grundannahmen ganz einfach. Gibt es nur Materie oder gibt es mehr? Und das kann dann eben auch Auswirkungen haben im Rahmen vom Bibelverständnis, oder? Ja, was ist jetzt die Bibel? Ist jetzt das wortwörtliche Interpretation, wortwörtlich eingegeben und muss ich es damit auch wortwörtlich nachvollziehen und leben? Und da merken wir, das hat irgendeine gewisse Attraktivität, aber ich kenne persönlich keinen Mensch, der das durchzieht. Alles wortwörtlich zu nehmen. Also wir müssen irgendwann vielleicht anders umgehen mit diesen Texten. Wir merken es nur schon in einem Psalm und ein Lied ist. Dort haben wir auch Stilmittel drin, wo dann andere Formen kommen. Und es hat eine Frage, was ist mein hermeneutisches Verständnis? Also wie transferiere ich auch einen Text, der vor 2000 Jahren geschrieben worden ist, ins heute? Wir kennen heute unsere Stilmittel. Wenn wir heute irgendetwas in der Zeitung lesen, wenn wir einen naturwissenschaftlichen Bericht lesen, dann erkennen wir das, weil wir sind geschult darauf, das von heute zu erkennen. Ich behaupte mal, steile These, wenn jetzt jemand aus dem Jahr Null, nehmen wir an, der Paulus hat eine Zeitmaschine gefunden und würde zu uns fliegen, der käme mit unserer Art Text schreiben überhaupt nicht zu Gang. Weil das entspricht nicht dem, was er gelernt hat als Schriftgelehrter. Und wir müssen heute lernen, wie hat Paulus gelernt, zu argumentieren, zu schreiben. Was sind dazumals Stilmittel gewesen? Arten, wie man etwas auf den Punkt bringt, wo man dort als logisch und als richtig und als gut begründet verstanden hat. Und dann ist Copy-Paste nicht immer, also ist 1:1 übertragen, nicht immer die beste Variante. Sondern ich muss das irgendwann wie lernen. Man sagt dem auch kontextualisieren, eben übersetzen. Das ist unsere Aufgabe und wir merken, da können wir sehr unterschiedlich unterwegs sein. Bei dem Schriftverständnis, da gibt es verschiedene Ansätze und auch das ist immer wieder eine Herausforderung, thematisch, oder? Wir merken, ich finde vielleicht nochmal ein Beispiel, oder? Die Art und Weise, wie wir heute mit über Sklaventum reden, hat sich in der Kirchengeschichte geändert. Es hat relativ lang gebraucht, bis wir endlich als Christen gemerkt haben, Moment einmal, Sklavenhaltung ist wirklich nicht mit einem christlichen Glauben vereinbar. Obwohl die Bibel direkt zu dem nichts sagt. Also jetzt nicht ablehnt oder so, sondern es ist irgendwann, der Onesimus wird zurückgeschickt und so weiter. Das wären die solche Ebenen. Und auf der anderen Seite ist dann die Frage jetzt, naturwissenschaftlich und so weiter, wie will ich das zusammenbringen? Wir haben ja am Anfang gesagt, eben so der Ursprung von der Arten oder so, wie passt das? Und dann ist ja bei uns häufig auch die Frage, Schöpfung oder Evolution? Und dann gibt es Leute, die sagen, wieso oder? Wieso nicht durch? Was ist Evolution überhaupt? Also die Frage, wie hat Gott all die Arten, die es heute auf der Welt gibt, geschaffen und nach welchen naturwissenschaftlichen Gesetzmäßigkeiten und Regelmäßigkeiten sind die entstanden? Das ist eine Frage, die mich so oder so interessiert. Und die Evolutionstheorie ist ein Versuch, das zu erklären. Und jetzt sind wir wieder bei den Grundanschauungen, oder? Ist Evolution per Definition ohne Gott? Dann habe ich ein Problem. Dann habe ich ein Problem, weil dann ist die Wahl ohne Gott oder mit Gott. Es ist aber durchaus denkbar, dass ja Gott durch innerweltliche Prozesse, sage ich jetzt mal, das klingt nicht ganz so verdächtig wie Evolution, durch innerweltliche Prozesse Sachen macht. Beispiel, ich. Hat Gott mich gemacht? Das ist meine volle Überzeugung. Ich bin ein Geschöpf von Gott. Aber eigentlich bin ich ein Resultat aus dem Geschlechtsverkehr von meiner Mutter und von meinem Vater. Und alles, was mit der Verschmelzung von Ei und Spermium angefangen hat, kann ich naturwissenschaftlich skizzieren, beschreiben. Wir wissen, wie das funktioniert. Es ist ein natürlicher Prozess von A bis Z. Und trotz allem total ein Geschenk von Gott, wenn wir das jetzt theologisch betrachten. Kann sein, dass ja eben jetzt eine Welt ins Entstehen kommt oder Arten ins Entstehen kommt, die total von Gott gewollt ist. Gehen wir davon aus, er hat es gemacht. Die Frage ist jetzt, wie, und Naturwissenschaft versucht zu erklären, wie, wir merken wieder den Zirkel, durch Beobachtung, durch die Deuten der Daten. Das Problem kommt dann, wenn ich da oder auch da zu stark schon Voraussetzungen einbaue oder Grundsätze einbaue, die widersprüchlich sein könnten. Möglicherweise eben auch bei Genesis 1, das ist jetzt wortwörtlich zu nehmen, das ist ein naturwissenschaftlicher Bericht aus der frühen Zeit, wo uns beschreibt, wie das entstanden ist. Oder es ist möglicherweise etwas ganz anderes, nämlich vielleicht ein apologetischer Text oder ein weisheitlicher Text, der uns erklären will, warum und wozu Gott etwas gemacht hat. Das wären jetzt zwei unterschiedliche Arten, einen Bibeltext wieder auszulesen. Wir müssen diskutieren und überlegen, was macht mehr Sinn. Aus meiner Sicht müssen da jetzt nicht unbedingt die Widersprüche drin sein, sondern es ist eben eher ein Widerspruch in den Grundannahmen und in den Interpretationen als grundsätzlich in der Theologie und in der Religion. Das will ich damit zum Ausdruck bringen. Also nicht Naturwissenschaft und Religion oder Theologie oder Glaube widersprechen sich grundsätzlich, sondern unsere Interpretationen, unsere Daten, unsere Bibelverständnisse, unsere Bibelauslegungen können sich beissen. Und dann müssten wir miteinander arbeiten und schauen, wie kann das zusammen Sinn machen. Weil wenn wir von der Überzeugung haben, es gibt einen Gott, dann müsste ja beides deckungsgleich sein. Also es kann ja nicht sein, dass es ein vom anderen und dieses von jenem ist. Darum meine Überzeugung, es ist nicht Widerspruch, sondern, ich habe da mal das ein bisschen reduziert, den Anspruch reduziert, mögliche Ergänzung. Und ich bringe immer gerne da den Geburtstagskuchen da mit, wo man jetzt könnte sagen, wenn ich dich frage, wie ist der Geburtstagskuchen entstanden, dann könnte man sagen, okay, du hast die und die Sachen zusammen da, du hast es im Kühlschrank da, da bin ich Kuchen backen, eine halbe Stunde bei 180 Grad. Logisch, dass dann unter diesen physikalischen Gegebenheiten muss ein Kuchen rauskommen. Damit ist aber nicht ausgedrückt, dass der Kuchen eigentlich ein Geschenk ist an dich, weil du heute Geburtstag hast, falls das der Fall wäre, und ich dir einfach ein Geschenk will machen. Also der Zweck, wozu, wird über die Physik wie nicht ausgedrückt. Zweites Beispiel, warum kocht das Teewasser? Das ist doch einfach. 100 Grad heiß gemacht, dann kocht Wasser. Nein, falsch. Ich hätte gerne einen Tee. Banal, aber da können wir die beiden Sachen zusammen. Wir merken schon wieder, Geist und Materie oder nur Materie, die Sachen, also Theologie, der Glaube, der uns möglicherweise hilft, zu verstehen, was ist der höhere Sinn, was ist der Zweck von unserer Existenz, gibt es da überhaupt das? Und die Naturwissenschaft, die uns dann aber ganz grundlegend auch erklärt, wie. Und darum bin ich auch als Theologe und als Naturwissenschaftler höchst interessiert, wie Gott die Welt geschaffen hat und wie Gott es schafft, dass sie immer noch existiert. Für mich jetzt dann am Schluss ein paar kleine Punkte, die mir persönlich helfen, auch mal zu überlegen, warum macht Gott eigentlich vielleicht Sinn oder Gottes Idee. Und mir ist ganz wichtig, das zu betonen, das ist jetzt nicht ein Gottesbeweis oder so, sondern das ist einfach etwas, was mich anregt zum Denken und wo die Frage vom Sinn und wozu vielleicht nochmal in einer anderen Art und Weise beantwortet. Das ist das Feintuning vom Universum. Also die absolut geniale Präzision in der Grundkonfiguration von unserem Sein. Und zwar an einem Beispiel die vier Grundkräfte der Physik, die starke und die schwache Wechselwirkung, Gravitation und die elektromagnetischen Wechselwirkungen. Die sind grundlegend dafür, dass es überhaupt Leben gibt. Und wenn die nur ganz minim anders wären, wäre Kohlenstoff-basiertes Leben, so wie wir das heute sind, in dieser organischen Form, einfach schlicht nicht denkbar. kleinste Verschiebungen da und die nötigen Elemente für das, also eben Kohlenwasserstoff, vor allem jetzt, also Kohlenstoff und Wasserstoff hat es natürlich vorher schon gegeben, aber Kohlenstoff, ganz wichtig, hat es gar nie gegeben. Und damit kein Leben in dieser Art und Weise, wie wir es heute kennen. Sorry, falsche Richtung. Das Zweite, wo sind wir im Universum? Also wo liegen wir und dann sehen wir, dass wir in dieser Milchstraße, in dieser grossen Galaxie, wo wir da sind, das ist da so, die Sonne wäre etwa da, mit unserem Sonnensystem, wir in einem engen Rahmen von belebbar, von überhaupt bewohnbarem Ort sind, da nochmal runter, und dann merken wir, dass so andere Planeten wie der Merkur und Venus eben außerhalb von dem sind. Der Mars wäre auch noch drinnen, darum ist ja für den uns heute auch interessant, zu überlegen, ja, wäre Mars mal Erde 2, wenn wir die da versaut haben. Das kommt jetzt mit dem Merkur und dem Venus nicht in den Bereich. Wir sind so in dem Bereich, wo überhaupt Leben, wie wir es kennen, als Menschen, also das organische, biologische Leben überhaupt möglich ist. Und da hängen so viele Sachen zusammen, dass der Abstand von der Sonne eben richtig ist, dass Wasser nicht gefroren, aber auch nicht gasförmig ist. Die Rotationsgeschwindigkeit von der Erde, die wichtig ist, der Neigungswinkel, da kommen ganz viele Sachen dazu, die es einfach ermöglichen, dass in dem Bereich überhaupt Leben möglich ist. Und ein Physiker, der Freeman Dyson, hat darum einmal gesagt, wenn wir ins Universum hinausblicken und erkennen, wie viele Zufälle in Physik und Astronomie zu unserem Wohle zusammengearbeitet haben, dann scheint es fast, als habe das Universum in einem gewissen Sinne gewusst, dass wir kommen. Wie gesagt, kein Gottesbeweis, aber irgendwann etwas, wo man vielleicht nochmal drüber nachdenkt. Interessant, wieso ist das so? Das ist für mich so ein Punkt. Der zweite Punkt, nicht ein bisschen kalt wie so, aber so, dass ich bin wichtig, oder? Wenn er das so ins Universum rausschreit, die Sehnsucht von uns nach Sinn, nach Bedeutung. Und da hat ein katholischer Theologe mal einen spannenden Gedanken gehabt. Er hat gesagt, wir haben Hunger und darum gibt es Bedürfnisstellung, Nahrungsmittel, feine Brunch und so weiter, alles das. Ist irgendwie abdeckt. Wir haben Durst, es gibt Getränke, also wir haben so eine Kopplung zwischen Grundbedürfnis und auch Entdeckung. Wir haben das Bedürfnis nach Sinn, gibt es vielleicht auch sinnstiftend. Wie gesagt, kein Beweis, aber ein spannender Gedanke, warum ist das in uns drin? Sinn, Zweck, Bedeutung haben? Möglicherweise, weil wir so angelegt sind, damit wir können mit einem Gott, mit Gott interagieren. Es geht da ein Stück weit so um den grossen Erzählbogen. Wir haben ja immer gerne eben einen Sinnbogen. Wir beten uns in eine grosse Geschichte. Und der Bertrand Russell, ein bekennender Atheist, also schon gestorben, das ist sein Erzählbogen. Innerhalb des Universums ist die Milchstraße ein winziges Fragment. Innerhalb dieses Fragmentes ist das Sonnensystem ein unendlich kleiner Fleck und von diesem Fleck ist unser Planet ein mikroskopischer Punkt. Auf diesem Punkt kriechen winzige Klumpen von unreinem Kohlenstoff und Wasser mit irgendwie ungewöhnlichen physikalischen und chemischen Eigenschaften für einige Jahre herum, bis sie wieder in die Elemente aufgelöst werden, aus denen sie bestehen. Das wäre eine materialistische Weltsicht. Und ja, ja. Oder vielleicht auch eine theologische Weltsicht, wo ein Gott sagt, du bist mein geliebtes Kind. Das gibt einen ganz anderen Erzählrahmen. Das gibt der Sinnsuche etwas ganz anderes. Kein Beweis. Für mich aber so Anstöße, um sich vielleicht aufmachen und dem Gott einmal nachspüren, wo es so viele Menschen gibt, die mit dem Gott eben auch Erfahrungen gemacht haben, die verheben. Das ist so für mich, auf meiner persönlichen Spurensuche, immer wieder etwas, das hilft. Damit bin ich am Schluss, so von meinem Teil. Jetzt gibt es wieder die Möglichkeit nochmal, während dem nächsten Lied, das wir hören, einfach nochmal Slido-mässig, das wird nachher nochmal eingeblendet, Fragen stellen, die wir nachher wieder beantworten können. Ich gebe mein Bestes, ich weiss auch nicht auf jede Frage Antwort. Und nochmal davor einfach eine Auswahl von Büchern, die diese Fragen einfach auch thematisieren und möglicherweise können weitere Antworten liefern. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit.
Danke vielmals, Beat, für Gedanken, die du eingebracht hast. Es hat einen Haufen spannende Fragen. Ja. Jetzt muss ich erst auf die Uhr schauen. Stimmt die Uhr? Die stimmt nicht, die ist eine Stunde. Stunde also, verschoben. Also wir haben noch sehr viel Zeit.
Wir tun uns am grossen Zeiger orientieren, nicht am kleinen.
Ganz genau. Jemand schreibt da, wir müssen miteinander arbeiten. Also irgendwie Theologie und Wissenschaft oder Glauben und Wissenschaft. Wie kann denn die Wissenschaft dem Glauben helfen? Also hat die einen Nutzen für den Glauben und hat der Glauben oder die Theologie einen Nutzen für die Wissenschaft? Mhm.
Also das habe ich gesagt und das ist für mich eine Überzeugung, mal die eine Seite. Ich glaube, es würde uns, ich hätte jetzt in der Seite von meinem Naturwissenschaftler, manchmal gut tun, wenn wir nicht dem Zwang würden auflegen, das Gefühl haben, wir müssen immer alles sinnlos erklären. Also so die Frage irgendwann, ist jetzt alles nur noch Materie und nicht Geist, gibt es irgendwie so auch andere Handlungsmechanismen? Warum nicht einmal darüber nachdenken? Dann muss man ja nicht sagen, das ist jetzt der christliche Gott oder nicht. Das muss man nicht missionarisch verstehen, dass dann alle zum Glauben kommen. Aber einfach mal als eine andere Anschauung von der Existenz, wo wir drin leben. Also so die Richtung, oder? So der Blickwinkel nochmal weiten, oder? Das ist so für mich so die eine Richtung. Aus der anderen Richtung glaube ich einfach, dass Naturwissenschaft uns hilft, die Welt zu verstehen, zu erklären, wie die Zusammenhänge sind. Und damit können wir Christen auch unseren Auftrag, den wir haben, besser erfüllen. Und ich rede nicht nur vom evangelistischen Auftrag, ich rede vor allem vom Auftrag ganz am Anfang, nämlich das Bewahren von dieser Erde, oder? Wie willst du ein Ökosystem bewahren, wenn du null Ahnung hast, wie es überhaupt funktioniert? Also du verstehst so, wie wollen wir heilen Menschen? Auch medizinisch, wenn wir nicht wissen, wie unser Körper funktioniert. Wir haben
eine Doktorarbeit schreiben, oder? Wo dann irgendwann.
Nein. Ja, genau, das ja. ist. Für das haben wir jetzt KIs.
Ja, genau. Danke vielmals. Jemand schreibt wegen dem Feintuning-Argument, das für dich persönlich wichtig ist. Ob du das noch kannst quantifizieren kannst. Weißt du, du hast gesagt, es ist sehr unwahrscheinlich, quasi. Oder wie hast du es formuliert? Also, die Faktoren, die Naturkräfte, die vier, die sind sehr gut aufeinander abgestimmt. Ja. Kannst du da noch eine Zahl liefern? Weißt du, wie genau denn müssen denn die aufeinander abgestimmt sein? Oder so Grössenordnung?
Also, ich müsste jetzt auch in den Büchern nochmal nachschauen. Irgendjemand hat es mal ausgerechnet. Weißt du, wie hoch ist
60% zu 40%
nein, ist es anders, oder? Im tiefen unter Null.
Im tiefen unter Null?
Ja. Also 0, oder?
0,
irgendwie so, glaube ich. Aber die habe ich nicht auswendig getroffen. Aber jetzt, wir reden nicht von einem Würfel, 1 zu 6, sondern wir reden von einer sehr hohen Unwahrscheinlichkeit, dass das einfach, dass das wirklich so passiert, oder? Ich meine, fairerweise, Entschuldigung, geschwind, es gibt natürlich eine Alternative. Ich will das nicht ungesagt lassen, multiverse Theorie, oder? Also das ist,
kannst du die erklären?
Das ist, wir sind im einen Universum und das hat jetzt die Eigenschaft, die es ist. Und neben unserem Universum gibt es noch unendlich viele. Mindestens, also ganz viele, oder? Mit denen können wir nicht interagieren, wir wissen nichts von denen, aber die gibt es. Und wenn das natürlich jetzt Milliarden solche Multiversen gibt, wo alle ihre eigenen Eigenschaften haben, ist es so logisch, dass eins genau die Eigenschaft hat, die wir haben. Oder? Das ist denkbar, das ist berechenbar physikalisch, über Wellentheorien und so weiter. Aber es ist einfach auch nicht wissenschaftlich keine Theorie, weil ich es nicht beweisen kann. Es ist mal ein Ansatz, oder? Aber das würde das auch erklären, oder? Aber du merkst schon, wenn ich zähle, wie viele Universen es nebendran haben müsste, wie unwahrscheinlich dass es ist, dass es tatsächlich so ist, wie es jetzt ist.
Danke vielmals. Ist Durchknalltheorie ein Problem für die christlichen Glauben?
Nein, überhaupt nicht. Weil das hat für mich jetzt genau mit dem zu tun, wie schafft Gott und für was schafft Gott, oder? Also ich gehe mal geschwind weg vom Urknall, um es vielleicht besser zu veranschaulichen. Wenn wir jetzt erst das Buch Mose lesen, dann steht ja dort nicht drin, dass Gott gesagt hat, es soll Pflanzen haben und es Pop gemacht und es sind Pflanzen dort gewesen. Es steht dort, die Erde solle hervorbringen. Ich tue das nicht überstrapazieren, aber offensichtlich, wenn die Erde soll hervorbringen, hat Gott irgendwie innerweltliche Mechanismen gemacht, wie dann letztendlich aus dieser Erde aus den Bäumen, Blumen und so weiter und später auch Tiere entstehen, oder? Und dann, wenn es steht, ja, am Anfang hat Gott geschaffen, ist ja das auch denkbar, dass die Art und Weise, wie er gemacht hat, ist nicht das gewesen, sondern das, aber dann hat es hochgeknallt. Und nicht einfach plopp, da ist es, oder? Also das wäre für mich eine verstehbare und mit den Beobachtungen von der Naturwissenschaft sehr stark deckbare Erklärung, wie hat Gott das Universum und letztendlich uns gemacht.
Was tun, wenn die Bibel und Wissenschaft einander in bestimmten Teilen widersprechen? Sollen wir unseren gelernten Glauben, gelernten Wissen glauben oder der Bibel?
Ich nehme da eine Metapher aus dem Mittelalter oder schon früher noch zur Hilfe, das Buch von der Natur und das Buch von der Bibel. Also in dem Sinn, das ist ein Augustinus, der das verwendet, auch interessanterweise ja der Galileo Galilei dann auch, wo sagen, es gibt wie zwei Bücher von Gott, oder? Das Buch von der Natur, wo sich Gott über die Natur offenbart und erkennen lässt, und das Buch von der Bibel, wo er sich direkt erkennen lässt. Und ihre Grundüberzeugung war, weil Gott beide Bücher geschrieben hat, kann das ja nicht widersprüchlich sein. Das ist das, was ich vorher versucht habe, in komplizierteren Worten zu sagen als jetzt. Das heisst, wenn der Autor der gleiche ist, dann muss es die gleiche letztendlich innenliegende Wort haben. Und jetzt, wenn ich merke, dass ich das Buch 1 und das Buch 2 lese und die widersprechen sich, dann wäre jetzt mein Wunsch, nicht ein Buch zur Seite zu legen und zu sagen, falsch. Oder das andere, egal ob jetzt Natur oder Bibel. Sondern zu sagen, ich behalte mal die Grundüberzeugung, weil die macht für mich irgendwie immer noch Sinn, die finde ich attraktiv. Ich suche mal Wege, wie geht das zusammen. Und dann glaube ich, dann hat man halt Hausaufgaben. Dann müssen wir den Verstand, den wir haben, den es gerade gegeben hat, auch reinbringen. Und dann merkt man vielleicht, es gibt Ansätze, oder? Und vielleicht findet man die Ansätze auch nicht. Und dann würde ich als nächstes, dann wäre mein zweiter Tipp, leg die Probleme mal Gott hin. Oder? Und es kann aber auch sein, dass du daran keine Lösungen findest. Und dann...
Das führt mich vielleicht zu einer nächsten Frage.
Ja, genau.
Und dann...
Genau.
Hast du nie Zweifel gehabt, dass Gott existiert und dass der Glaube wahr ist? Und wenn du keinen hast, was hast du damit gemacht?
Also in meiner Biografie habe ich nie daran gezweifelt, dass es Gott gibt. Das ist für mich immer eine Grundüberzeugung. Ich habe immer Zweifel daran gehabt, ob die Art und Weise, wie ich lebe, dem Gott entspricht. Aber das unterscheide ich nochmal. Also, ich habe immer mal wieder kämpfe ich mit Vorstellungen in der Bibel, weil sich die einfach nicht mit meinen Vorstellungen oder meiner wissenschaftlichen Kenntnis decken. Und vielleicht bringt das jetzt gerade nochmal Gott zurück. Beispiel Sintflut. Oder? Ja, es ist für mich so schwer zu glauben, dass es eine Flut gibt, wo die Erde bis an die höchste Spitze deckt, oder? Und doch steht's da drinnen. Aber die Naturwissenschaft sagt mir, es gibt keine Hinweise, wo jetzt in dem Buch von der Natur findbar wären für eine weltweite, globale Flut, nicht lokal, oder? Rühre ich jetzt die Bibel weg? Nein, das mache ich nicht, weil meine Grundüberzeugung, Gott sei Dank, ist immer noch da. Aber ich feite an dieser Frage, ich ringe drum, oder? Und da gibt es natürlich jetzt Überlegungen von Theologen, nicht von Naturwissenschaft, von Theologen, die sagen, Moment mal, in dieser Zeit, wo man das geschrieben hat, hat man das übertrieben. Und wenn dann die ganze Erde überflutet war, oder? Dann ist das ein Stilmittel. Und vielleicht ist das nur die damalige Welt gewesen, also vielleicht im kleinasiatischen Raum. Und da gibt es Hinweise darauf, dass tatsächlich das Schwarze Meer, wo man es so kennt, mal irgendwie durch eine Erdruhe, oder irgendwie so durch eine Katastrophe, tatsächlich in der Flutung stattgefunden hat. Ist es jetzt das oder so? Ich versuche einfach, in diesen Fragen, in beide Richtungen, nicht sagen, meine Wissenschaft dominiert, aber nicht einfach auch den Wissenschaftler, die so Sachen bringen, gerade zu Lügner oder zu Verschwörungstheoretisch oder so, sondern ich ringe drum, in allem Unsicherheit und manchmal wirklich, wirklich Anfechtung und nicht Zweifel. Aber ich bleibe dran, weil meine Grundüberzeugung ist, Gott ist für beides verantwortlich. Und sehr eben, lang, sorry, aber...
Nein, das ist sehr gut. Ja. Du hast gesagt, und red mit Gott. Weißt, betest du denn mit Gott? Ja. Redest du mit ihm über diese Sachen? Ja. Wie tönt
das? Ja, so wie ich das mit dir sage. Hey, ich habe keine Ahnung und das stresst mich. Und, also, ich versuche, mit Gott so zu reden, wie ich mit mir würde reden.
Danke vielmals. Ich suche jetzt nochmal in diesen vielen Fragen etwas...
Also ich bin ja nachher noch da, also wenn Leute da innen noch Fragen haben, gell, ist immer eine Möglichkeit.
Ich bringe vielleicht noch den. Mhm. Wie können wir sicher sein, oder wie können wir sicher sein, dass Glauben nicht einfach die Sehnsucht nach etwas vom Mensch ist, Also ich weiß nicht, ob da, weißt, vielleicht der Marx dahinter steht, also oder, so, oder der Feuerbach, wo sagt, es ist einfach eine Projektion nach oben. Kannst du da dazu etwas sagen? Also die Sehnsucht ist da, aber wie kann ich jetzt wissen, jetzt, du hast ja eigentlich ein bisschen über den katholischen Theologen geredet, weißt, der sagt, vom Sinn her muss es eine Entsprechung geben. Kannst du da etwas dazu sagen?
Ich bin da sehr vorsichtig, weißt, zu sagen, wie können wir sicher sein. Ich finde, so die Projektionshypothese vom Ludwig Feuerbach, dass wir eigentlich nur unsere Bedürfnisse in ein, über, finde ich, die ist nicht so, also schlecht. Es ist für mich eine mögliche Erklärung, oder? Vielleicht ist Glaube dann, ich bin vorsichtig, das so zu sagen, aber man muss halt davor dann sagen, ich will nicht sagen, dass das Alltagserleben, weißt, und wie du den Gott erlebst, dann letztendlich eine Bestätigung ist, weil das kannst du alles auch wieder psychologisch abhandeln, oder? Es ist für mich irgendwann aber dann in dem, wenn ich mit Menschen rede, die eben auch sagen, Gott habe ich besonders dann erfahren, oder? Oder wenn es eben auch in der Tiefe von meinem Leben war, oder? Und da rede ich nicht nur von David, Psalm 23 und so weiter, sondern auch von Menschen, die ich kenne. Dann hat das für mich irgendwann etwas, das scheint zu tragen, oder? Aber kann ich sicher sein, dass das nicht verhebt? Würde ich aus meinem Kenntnisstand sagen, du wirst die Erkenntnis haben an dem Tag, wo Christus wiederkommt.
Also du löst es theologisch, nein, gesagt, eschatologisch.
Ich löse es eschatologisch, das ist natürlich wieder fies, oder?
Du sagst, eines Tages werde ich mir sicher
genau, sein, jetzt muss ich noch nicht. Ja, genau, weil letztendlich da ist, das finde ich einfach erkenntnistheoretisch, ist es schwierig. Ich sage mal, latinisch certitudo securitas, oder? Also eine Gewissheit, ja. Gewissheit, ja. Und eine Sicherheit, das wäre absolute Sicherheit, nein, oder?
Also da wäre jetzt noch wie eine Schlussfrage, und vielleicht hast du das schon beantwortet. Du redest sehr viel, du bist sehr fair gegenüber der Theologie und der Wissenschaft. Das ist dir ein wichtiges Anliegen. Und schlussendlich muss ich wie mein Vertrauen auf etwas setzen. Ohne dass ich aber sage, die alternativen Erklärungsmöglichkeiten sind einfach von der Hand zu weisen und komplett falsch. Weißt, wie machst du das persönlich? Also am Schluss bettest du ja, weißt? Oder wenn die schlimme Prognose kommt von einer Krankheit oder die Seele, die irgendwo nicht mehr in der Ahnung ist, wenn ich muss dann beten, wenn ich muss sterben, wo ist mein Vertrauen? Auch wenn da die alternativen Erklärungen noch vorhanden sind und gar nicht alle so abwegig sind. Wie machst du das persönlich?
Ich glaube, für mich ist nachher dann letztendlich, wenn du es willst runterbrechen, ist für mich das Buch von der Bibel das Wichtigere. Es ist schwierig, das voneinander zu nehmen, aber im Buch von der Natur geht es um die Erklärungen wie. Oder? Und im Buch von der Bibel wozu, warum. Oder? Und der Trost habe ich aus dem, ich bin ein Kind von Gott, ich bin geliebt und ich weiss, dass mir noch etwas bevorsteht. Und ob ich jetzt den Himmel kann naturwissenschaftlich erklären oder nicht und ob ich meine Herkunft und die Menschheitsgeschichte kann auflösen, das ist für mich nicht das Relevante. Ich glaube, dass Gott uns zwecks Beziehung geschaffen hat, wie auch immer, oder? Aber er hat das gemacht, oder? Und das zieht sich weiter bis in mein Sterben und bis in meine Auferstehung und darüber raus, oder? Und dann mit Gott an einem Tisch, bei einem Kaffee, Brunch, wie auch immer, dann mal Naturwissenschaften und diskutieren. Hey, wie hast du das angebracht? Und das ist dann
Zahnehäutchen.
Das freue ich mich,
ja. Kannst du den Blick der Doktortitel dann machen?
Nein, vergiss es.
Bert, ich danke dir ganz herzlich für das Hineinschauen in dein Denken, deine Entwicklung, in dein Glauben und in deine Naturwissenschaft.
Gerne.
Der Beat ist noch da nachher, auch mit den Büchern, und ihr könnt gerne auf ihn zukommen. Bei den vielen Fragen, die ihr gestellt habt, die nicht beantwortet sind, kommt und redet mit ihm. Und wir hören jetzt nochmal ein Lied, bevor wir zum Abschluss kommen von unserem Brunch.
Danke von meiner Seite.